Ja, ihr Lieben, heute bin ich wieder in Günzburg und nächsten Sabbat auch. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Wenn man zwei Sabbate hintereinander in einer Gemeinde ist, dann kann man eine zweiteilige Serie machen. Und das habe ich auch vorbereitet. Die Predigt oder die zwei Teile der Predigt sind überschrieben mit dem Titel Wach auf, Laodicea. Und der erste Teil heißt Lux lucet in tenebris. Wer hat das Wort schon mal, diesen Satz schon mal gehört? Okay. In welchem Zusammenhang habt ihr den Satz schon mal gehört? Genau. Völlig richtig. Das war ihr Motto, das war ihr Leben. Lux lucet in tenebris, Licht leuchtet in der Finsternis. Europa, 13. Jahrhundert, es war finster. Immer größere und dunklere Wolken schienen sich mit rasanter Geschwindigkeit zu nähern und sich über Europa immer mehr und mehr und mehr auszubreiten. Sie hatten Angst, doch ihre Hoffnung war stärker. Das Licht schien fast vollständig zu erlöschen, doch sie hielten die Fackel der Wahrheit mit aller Kraft nach oben. Die Macht der Finsternis, so gewaltig sie auch war, war nicht in der Lage, das wenige noch vorhandene Licht gänzlich zu löschen. Durch nichts ließen sie sich abbringen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das war es, diese Worte Jesu, die sie am eigenen Leib erlebt hatten. Die Verheißung Jesu erfüllte sich buchstäblich an ihnen. Niemand konnte sie aus seiner Hand reißen. Gehasst, verfolgt, verachtet, geschlagen, verspottet, all dem begegneten sie mit einer unwahrscheinlichen Kraft und Ruhe. Denn sie hatten diese Verheißung: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Diese Verheißung, die war so tief verwurzelt in ihren Herzen. Christus war fest verwurzelt in ihren Herzen. Es war ihnen eine große Ehre, wenn sie um seines Namens willen leiden mussten. Hatte es Jesus nicht vorausgesagt in Matthäus 10, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen? Die Waldenser, die Stunde der Finsternis über Europa war gekommen. Die Inquisition hatte begonnen. Tausende und Abertausende von gläubigen Seelen mussten sich wegen ihres Glaubens an ihren Erlöser und Retter, Jesus Christus, vor Gerichten und Würdenträgern verantworten. Große Finsternis bedeckte Europa. Der Besitz von Bibeln wurde unter schwere Strafe gestellt. Die Verkündigung des Evangeliums, sofern es ein anderes Evangelium war als das von Rom, wurde unter Todesstrafe gestellt. Glauben und Gewissensfreiheit wurden sofort aufgehoben. Jeder, der sich Rom nicht willenlos unterwarf, bekam es mit den Mächten der Finsternis zu tun. Es war eine schreckliche Zeit und sie sollte noch Jahrhunderte andauern. Millionen von Märtyrern, man schätzt, es waren zwischen 50 und 70 Millionen in dieser Zeit des Mittelalters, mussten ihr Leben lassen, weil sie nicht bereit waren zu widerrufen. Doch was sollten sie widerrufen? Was sollten sie widerrufen? Das Einzige, wozu sie aufgerufen wurden zu widerrufen, war das Wort Gottes. Wie paradox. Eine Kirche fordert von dir, dass du das Wort Gottes widerrufst. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr hatte stets ein treues Volk, auch wenn es sich 1260 Jahre lang in der Wüste verstecken musste. Wir kennen diese Prophezeiung. Und dieses treue Volk hielt die Fackel der Wahrheit stets nach oben gerichtet und reichte sie von Generation zu Generation immer weiter. Je mehr diese treuen Kinder Gottes in der Schrift studierten und die kostbaren Wahrheiten verkündigten, desto mehr Licht schenkte ihnen Gott. Und genau das war Satan ein gewaltiger Dorn im Auge. Das Problem ist, Satan fühlt sich wohl in der Finsternis, Licht blendet ihn. Und darum will er es überall vernichten, wo er ihm begegnet. Zuweilen hatte er auch großen Erfolg. Wie es der Herr bereits Jahrhunderte zuvor durch seinen Propheten Daniel und auch seinen Jünger Johannes prophezeite, bediente sich Satan derer, die das kostbare Licht und die Wahrheit immer schon abgelehnt hatten und stattdessen ihr eigenes Licht scheinen lassen wollten. Im finsteren Mittelalter waren es Rom und seine Helfer. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du heute einen Blick in das finstere Mittelalter, in diesen dunklen Abschnitt der Weltgeschichte wirfst? Wie würdest du diese Zeit beschreiben? Sie hielten fest an der Wahrheit. Sie liebten Christus mehr als ihr Leben. Sie gaben auch nicht einen Millimeter nach, wenn es um das Wort Gottes, ihre einzige Richtschnur, ging. Widerrufen? Auf keinen Fall. Wie hätten sie ihren Erlöser verleugnen und verraten können? Niemals. Christus war ihr Leben und Sterben war ihr Gewinn, so wie es Paulus formuliert hatte. Vielleicht fragst du dich jetzt, was haben wir heute mit den Waldensern von damals zu tun? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Viel, sogar sehr viel. In Offenbarung 2 und 3 spricht Jesus von den 7 Gemeinden. Gehören wir heute zu einer von ihnen? Und selbstverständlich. Laodicea, die letzte Gemeinde in der Geschichte dieser Welt. Ist uns eigentlich bewusst, dass nach uns keine Gemeinde mehr kommt? Ist uns auch bewusst, dass der Herr sein Werk mit dieser Gemeinde abschließen wird? Kommt nichts mehr danach. Finale. Wir und die Waldenser bewegen uns gewissermaßen auf einer Linie. Warum? Sie waren auch Teil der 7 Gemeinden. Sie gehörten damals zur Gemeinde Thyatira, von denen Jesus spricht. Und sie, ihr einziges Bestreben war es, die Fackel der Wahrheit nach oben zu halten. Das Mittelalter, das war so finster, das kann man sich nicht vorstellen. Jeder, der auch nur im Ansatz von den Lehren Roms abwich, bekam es wirklich mit der Macht, mit der Gewalt des Bösen zu tun. Und sie hatten nur ein Ziel, die Fackel der Wahrheit weiterzutragen, inmitten dieser Finsternis. Doch was unterscheidet uns heute von ihnen damals? Und hier muss ich vielleicht leider eine traurige Bilanz ziehen. Wenn ich mir ein paar Merkmale eines echten Nachfolgers Jesu, also Hingabe und Treue, wie es die Waldenser hatten, anschaue, muss ich feststellen, sie hatten das wirklich. Nichts bedeutete ihnen so viel wie Christus. Nicht mal ihr eigenes Leben. Christus war ihr Ein und Alles. Und die Frage, die dann uns heute gilt, wie sieht es mit uns aus? Können wir das Gleiche behaupten? Ist Christus heute auch unser Ein und Alles? Er allein meine Richtschnur, er allein, der mir Kraft gibt, er allein, der mir Sicherheit gibt, der mir Erlösung schenkt? Ist er es wirklich allein? Oder sind es noch Dinge, die neben ihm auch eine Bedeutung oder sogar eine höhere Bedeutung haben? Wir leben heute in einer sehr toleranten Gesellschaft. Kerstin hat es vorher eben erwähnt, Intoleranz, das geht gar nicht. Ja, viele stoßen sich daran. Wir leben in einer sehr toleranten Gesellschaft. In der eben aber auch alles relativ ist. Auch Christus ist relativ, nicht wahr? Sein Wort ist relativ, Wahrheit ist relativ. Jeder hat seine eigene Wahrheit, damit ist alles okay, fertig. Das ist ein sehr geschickter Schachzug von Satan. Ein sehr geschickter, muss man sagen. Relativ, alles zu relativieren, bedeutet, es gibt keine absolute, feste Konstante mehr. Es gibt keine Autorität mehr in meinem Leben. Punkt. Wenn ich sage, dieser Raum ist relativ klein, dann kann vielleicht ein anderer kommen, der behauptet das Gegenteil und zeigt mir, dass er doch groß ist. Dann zeigt er mir sein Zimmer zu Hause, das ist nur ein Viertel so groß. Dann sagt er, der ist groß, der Raum, ne? Guck dir mal mein Zimmer an. Punkt, ich habe verloren. Also man kann alles relativieren. Ich kann auch sagen, ein Porsche ist schnell. Dann kommt einer und sagt, du hast noch keinen Düsenjet gesehen. Dann wird der Porsche wieder langsam. Das ist wieder relativ alles. Also ich kann alles relativieren, ich kann auch die Wahrheit relativieren, das Wort Gottes, ich kann Christus selbst relativieren, ich kann alles in Frage stellen. Damit hat jeder seine eigene Wahrheit und somit ist alles gut. Die Verkündigung des Evangeliums stand für die Waldenser an oberster Stelle. Ist Evangelium auch relativ? Ein Bruder sagte einmal zu mir, er ist nicht mehr Bruder der Gemeinde, das Evangelium ist so einfach, warum müssen wir es so kompliziert machen? Ja, ihr Lieben, das Evangelium ist wirklich einfach, wenn man es verstanden hat. Das ist der Unterschied. Vielleicht ein banales Beispiel. Es gibt viele Dinge im Leben, die sind einfach. Wer hat an seinem Auto schon mal die Räder gewechselt? Fragen wir andersrum. Wer hat sie noch nicht gewechselt? Wenn ich jetzt sagen würde, morgen früh nach dem Frühstück Räder wechseln am Auto. Wer würde sich trauen, von denen, die es noch nicht gemacht haben? Ist einfach. Ist einfach. Aber sogar dort kann man was falsch machen. Es gibt eine Laufrichtung der Räder. Wenn man die verkehrt rum macht, dann muss man sie wieder runter machen. Es ist einfach. Das ist kein Hack. Das ist wirklich, Kinder können ein Rad wechseln. Nein, sie können es nicht, sie brauchen Kraft. Aber sie könnten es. Es ist wirklich einfach. Aber sogar dort kann man was. Mit dem Evangelium ist es genauso. Es ist einfach, wenn man es verstanden hat. Zurück zu den Waldensern. Was zeichnete sie aus? Was waren ihre Merkmale? Lesen wir mal nach, was Johannes in der Offenbarung darüber sagt. Und zwar Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Offenbarung 2, Verse 18 bis 25. Und da sagt Jesus durch seinen Jünger Johannes: Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt, meine Knechte Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr, die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wenn wir den letzten Satz genauer unter die Lupe nehmen. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans. Es gab also in dieser Zeit, und Thyatira war die Zeit, die längste Zeit. Thyatira ging fast 1000 Jahre, von ca. 500 bis 1500 nach Christus. Alle anderen Gemeinden hatten Perioden von 100, 200 Jahren, aber die ging jetzt wirklich sehr lang, diese Periode. Und da gab es ein paar andere, die sich nicht befleckt hatten, die rein und untadelig waren im Glauben. Da gab es welche, die die Tiefen des Satans nicht erkannt haben, also mit dem Bösen sich gar nicht befasst haben und das alles abgelehnt haben. Und ein Teil dieser anderen über ein paar Jahrhunderte hinweg waren die Waldenser, von denen Jesus hier spricht. Sie hatten die Lehren des Satans und die Tiefen des Bösen nicht erkannt, weil sie nichts damit zu tun haben wollten. Sie waren rein und untadelig im Glauben. Die Stunde der Finsternis hatte begonnen. Satan und seine Dämonen hatten alles vorbereitet, um diesen vernichtenden Schlag gegen die Treuen Gottes zu verüben. Doch der Herr ließ nicht zu, dass sie vernichtet wurden. Wohl wurden einige ins Gefängnis geworfen, gefoltert, sogar auch getötet. Doch ihr Blut schwieg nicht. Es war der Same für das Wachstum und den Fortbestand der treuen Gläubigen. Ihr Blut war ein Zeugnis für für den edlen Charakter Christi. Viele Menschen, die damals beobachtet hatten, was Rom mit ihnen tat, bekehrten sich. Warum? Weil sie genau erkannt hatten, welcher Geist dort herrschte in Rom und welcher Geist hier herrschte, unter denen die Christus treu waren. So sehr sich der Feind auch bemühen mag, das Werk des Herrn kann nicht zerstört werden. Es ist sogar so, dass der Feind mit seiner Strategie oft einen Fehler gemacht hat. Er ist nicht so intelligent wie Gott. Und der Fehler war der, dass dadurch, was er getan hatte, statt auszurotten, noch mehr dazu kamen, die Jesus nachgefolgt sind. So wurde die Wahrheit weiter und weiter getragen durch Generationen hinweg bis zu dieser Stunde heute. Aber wer trägt heute die Fackel der Wahrheit in der Hand? Wer ist es? Jesus spricht von Laodicea, die letzte prophetische Bewegung, bevor er wiederkommt. Eine Frage: Wenn wir diese Fackel in der Hand halten, warum gehen wir dann nicht hinaus und leuchten die Finsternis aus? Da draußen ist es ja dunkel, es ist unheimlich dunkel. Die Welt ist von einer gewaltigen geistlichen Finsternis umhüllt, so wie damals im Mittelalter. Wo sind die Lichter, die da leuchten sollen? Haben wir unsere Fackeln im Keller versteckt? Jesus sagte nicht, ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt. Wo sind unsere Fackeln eigentlich hin? Wir sind mit der letzten großen Botschaft der drei Engel beauftragt, einer verlorenen Menschheit Licht zu bringen. Doch manchmal schmerzt dieses Licht und das ist das Problem. Was passiert, wenn du ganz lange im Dunkeln warst? Du schläfst 10 Stunden lang, endlich wieder richtig ausschlafen. Und morgens macht jemand die Tür auf und knallt das Licht an. Sehr schön, gell? Wir ziehen die Decke wieder über den Kopf. Mach das Licht wieder aus. Normale Reaktion, das Auge ist nicht gewöhnt. Das Auge war jetzt viele Stunden lang in der Finsternis und plötzlich dieses grelle Licht. Das ist eine normale Reaktion. Doch die Frage ist nur, wie gehen wir damit um, wenn plötzlich Licht reinkommt ins Dunkel? Wir können uns die Decke über den Kopf ziehen, wir können das Licht aus, mach die Tür zu, mach den Rollladen wieder runter. Wir können dem Licht aber auch eine Chance geben oder unserem Auge, sich langsam daran zu gewöhnen, an das Licht. Das liegt an uns. Wir entscheiden, wie wir mit Licht umgehen. Und so ist es auch in der Welt. Das Licht, die geistliche Finsternis, die diese Welt bedeckt hat, ist grausam. Und wenn Licht in diese Welt kommt, wenn wir als Träger des Lichtes, der Fackel der Wahrheit, Licht in die Welt bringen, dann stoßen wir auf verschiedene Reaktionen. Der eine wird sagen, mach sofort das Licht aus, ich habe mich so wohl gefühlt. Der andere wird vielleicht zulassen, dass dieses Licht in ihm arbeitet und wirkt. Jesus sagt in Matthäus 24, es wird gepredigt werden, das Evangelium in aller Welt zum Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. Er sagt aber nicht, es wird gepredigt werden und alle werden sich bekehren. Nein. Im Gegenteil, er spricht auch vom schmalen und vom breiten Weg. Und er sagt ganz klar, es gibt einen breiten Weg, der von der Masse gegangen wird und einen schmalen, der zum Heil führt, den nur wenige finden. Es wird so sein, dass viele das Licht ablehnen, dass viele sich die Decke über den Kopf ziehen und sagen, ey, ich fühle mich wohl da, wo ich bin. Aber das soll niemanden entmutigen. Denn es wird auch viele geben, die das Licht annehmen. Und Jesus hat uns verheißen, im gleichen Atemzug mit seinem Missionsauftrag in Matthäus 28, als er sagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie, verkündigt das Evangelium, dann macht er gar keine Pause. Im gleichen Atemzug sagt er, und ich werde bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine Verheißung. Wenn wir dieses Werk tun, der Menschheit da draußen Licht zu bringen, dann ist Jesus bei uns. Auch wenn es manchmal den Anschein haben mag, ich bin allein, ich stoße nur auf Ablehnung. Jesus ging es nicht anders, den Aposteln ging es nicht anders. Den Märtyrern ging es nicht anders, den Reformatoren ging es nicht anders, den Propheten ging es nicht anders. Aber trotzdem ist Gott mit uns. Er hat es verheißen. Wir sind heute Erben der Reformation. Wir haben das Vorrecht, die Fackel der Wahrheit weiterzutragen und sie in der Welt scheinen zu lassen. Nach uns kommt keine Gemeinde mehr. Wenn wir diese kostbaren Wahrheiten der letzten Zeit nicht unter die Menschen bringen, wird der Herr dieses Werk anderen anvertrauen. Wisst ihr, wer die anderen sind? Denkt an Thyatira. Da gab es die anderen, die sich nicht befleckt hatten im Glauben. Sie waren rein und untadelig. Sie liebten Christus und die Wahrheit mehr als ihr Leben. Keinen einzigen Krümel der Wahrheit ließen sie zu Boden fallen. Und wenn es ihr Leben kostete. Diese anderen oder auch übrigen genannt, wird der Herr sammeln, um sein Werk mit ihnen gemeinsam zu beenden. Es gab zu allen Zeiten übrige im Volk des Herrn, die das Evangelium verstanden, so wie auch heute. Es ist ein gewaltiges Vorrecht, zu diesen anderen zu gehören, die sich nicht befleckt hatten im Glauben, die Christus treu sind. Wie viel ist dir die Wahrheit wert? Gibt es eine absolute Wahrheit? Das Evangelium ist einfach, wenn man es verstanden hat. Denn das Evangelium ist absolute Wahrheit. Das Evangelium kommt von Christus. Sein Wort ist die Wahrheit. Das ganze Evangelium steht auf den Füßen der Wahrheit. Ein reines Evangelium enthält keine Irrtümer und Lügen und ein reines Evangelium akzeptiert auch keine Irrtümer und Lügen. Die Basis ist immer die Wahrheit. In Galater 5 sagt Paulus, und er macht eine sehr bemerkenswerte Aussage, es hat so gut mit euch angefangen. Wer konnte euch nur so beeinflussen, dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Die Wahrheit ist kostbarer und edler als alles Silber und Gold auf dieser Welt. Jeder möchte die Wahrheit kennen, aber nur die wenigsten möchten sie gesagt bekommen. Aber sie macht frei. In Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Freiheit. Wer sehnt sich nicht nach Freiheit? Leider ist der Begriff heute sehr oft missbraucht worden. Was heißt Freiheit eigentlich noch? Heißt Freiheit, dass ich tun und lassen kann, was ich will? Vielleicht wird das heute so interpretiert. Doch echte Freiheit, sagt Jesus in seinem Wort, gibt es nur bei ihm. Da können wir uns noch auf den Kopf stellen. Und Wahrheit ist das entscheidende Element, um zu dieser Freiheit zu gelangen. Denn die Wahrheit wird euch frei machen. Wir haben eine gewaltige Verantwortung. Es gibt keinen Interpretationsspielraum für das Evangelium. Das Evangelium ist uns anvertraut worden mit einem heiligen Auftrag von Jesus. Die Verkündigung der letzten großen Wahrheiten ist kein Spiel. Menschen werden sich angegriffen fühlen, sie werden vielleicht sogar wütend sein. Wie waren die Reaktionen der Juden auf die Verkündigung der Wahrheit zur Zeit Jesu? Lest nach in Apostelgeschichte, sie knirschten mit ihren Zähnen. Es gab kaum einen Tag, an dem die Pharisäer und die Schriftgelehrten keine Pläne schmiedeten, wie sie Jesus aus dem Weg räumten. Es gab kaum einen Tag. Das war die Reaktion auf die Wahrheit. Stellt euch vor, ihr habt einen Onkel in China. Euer Onkel wohnt in China. Und der schreibt euch einen Brief und sagt, ja, nun bin ich schon sehr alt geworden. Weißt du, mein lieber Neffe, ich wünsche mir, dass du mich noch einmal besuchst. Und du weißt ja auch, ich habe noch sehr viele Güter, ich bin reich und das überlasse ich alles dir. Aber ich habe noch einen letzten Wunsch, dass du mich noch einmal besuchst und zwar zu Fuß. Ja. Von hier nach China, was haben wir? 8, 9, 10.000? Sowas. Zu Fuß. Braucht man etwas größeren Rucksack? Ein paar gute Schuhe. Also es ist durchaus machbar. Oder? Okay. Nehmen wir an, da warten wirklich 10 Millionen auf uns, wenn wir das machen. Wer würde das nicht machen? So ein Kinderspiel. Meine Güte, nehme ich halt mal diesen Weg auf mich. Vielleicht bin ich ein Jahr unterwegs, aber es lohnt sich. Danach bin ich finanziell saniert, ich brauche nichts mehr. Wir würden es tun. Einmal in den sauren Apfel beißen, aber danach ein heiles, unabhängiges Leben. Wie viel ist dir dein Erbe wert? Wir sind Erben der Reformation, ihr Lieben. Uns erwartet viel mehr als 10 Millionen, als Geld und Besitz. Uns erwartet etwas, was noch kein Mensch gesehen und gehört hat. Paulus drückt es in Römer so aus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das, was Gott für uns bereitet hat, das hat kein Mensch gesehen und gehört. Das kann sich auch kein Mensch in seinen kühnsten Träumen und Fantasien ausmalen. Was für eine Aussicht für die übrigen, nicht wahr? Doch ihr Lieben, das kostet viel. Völlige Absage an die Welt. Wer die Freundschaft mit der Welt pflegt, der hasst Gott. Das sind nicht meine Worte. Ihr habt richtig gehört, der hasst Gott. Jakobus 4, Vers 4 drückt das noch genauer aus. Und zwar lesen wir dort: Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Das sind bittere Worte, doch sie haben eine enorm heilende Wirkung. Wahrheit tut immer weh. Wenn du dein Leben lang gerne gelaufen bist, joggen oder Sport gemacht hast, Fußball, irgendwas, und du gehst zum Arzt und der sagt, können Sie nicht mehr machen. Sie haben hier das und das Problem, wenn Sie weiterlaufen, dann werden Sie demnächst querschnittsgelähmt sein. Und du hast es dein Leben lang gern gemacht, Jahrzehnte, du musst es jetzt von heute auf morgen aufgeben. Wer macht das gerne? Die Wahrheit schmerzt, es ist bitter. Aber sie ist die einzige Rettung für uns. Nicht relativieren, annehmen, so wie sie uns Christus in seinem Wort vorstellt, die Wahrheit. Das ist das Geheimnis der Nachfolge, Jesus annehmen. Jemand sagte mal, wenn die Welt dich liebt, hast du ihr noch nichts von Jesus erzählt. Wenn die Welt dich liebt, dann hast du ihr noch nichts von Jesus erzählt. Lux lucet in tenebris. Sind wir in dieser finsteren Zeit, in der die große Masse der Weltbevölkerung verführt ist, ein Licht? Oder tappen wir selbst noch im Dunkeln? Ihr Lieben, Satan weiß, dass er wenig Zeit hat, Offenbarung 12, und er arbeitet auf Hochtouren. Er kennt keine Pause, er kennt auch keinen Urlaub. Er nutzt jede Sekunde, um Menschen ins Verderben zu führen. Sollten da nicht unsere Alarmglocken läuten? Wie viel mehr sollten wir nicht investieren, um die Menschen aus dieser Finsternis herauszuführen? Wir müssen aufhören, den Menschen zu sagen, es ist okay, wenn du glaubst, dass deine Mutter jetzt im Himmel ist. Es ist okay, wenn du den Sonntag heiligst. Wenn das für dich okay ist, dann passt so, Hauptsache einen Tag. Oder es ist okay, wenn du dein Kind mit 2 Monaten taufen lässt. Es ist okay, wenn du das so glaubst. Wir müssen aufhören, Irrtümer, Irrlehren als okay darzustellen. Nur um den Menschen zu gefallen oder kein Anstoß zu sein. Es ist nicht okay, wenn wir Irrlehren als gut und in Ordnung darstellen. Das ist, als würde dein Fahrlehrer zu dir sagen, es ist okay, wenn du in der Stadt 100 fährst. Das ist okay. Nein, das ist nicht okay. Wann begreifen wir unsere Identität? Wer sind wir? Irgendeine religiöse Gemeinschaft unter vielen anderen, die sich einmal in der Woche für 2-3 Stunden trifft? Vielleicht auch mal am Nachmittag zum Potluck, das war's aber schon. Schaut auf die Urgemeinde. Sie waren täglich einmütig beieinander. Sie brachen gemeinsam das Brot. Sie waren im Gebet, in Christus, in der Gemeinschaft mit Gott täglich beieinander. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie liebten Jesus mehr als alles andere. Und sie hatten den Auftrag Jesu verstanden. Und weil sie ihn verstanden hatten und mit Christus zusammen waren, eine Einheit bildeten in Jesus, gab es auch Früchte. Die Früchte waren, wenn wir es in der Apostelgeschichte lesen, dass sie Tausende zu Christus führten. Nicht nur an einem Tag 3000. In der Apostelgeschichte wird öfters darüber gesprochen. Es waren einmal 5000 und es waren wieder Tausende. Immer wieder. Das war einfach der Segen Gottes, weil sie zusammen in Christus eine Einheit gebildet hat und das Werk, ihr Werk, ihren Auftrag verstanden hatten. Merken wir einen Unterschied. Was unterscheidet uns von anderen Konfessionen? Ist es der Sabbat? Ist es vielleicht, dass wir kein Schweinefleisch essen? Ja, das sind auch Dinge, die uns unterscheiden. Aber das sind nur Auswirkungen von etwas wesentlich Größerem, von einem Prinzip, von einem, ich drücke es mal so aus, von dem Kern, der uns unterscheidet. Sind das alles nur Auswirkungen? Was unterscheidet uns von anderen Konfessionen? Ich rede nicht von uns als Menschen. Wir sind nicht perfekt. Definitiv nicht. Und wir sind nicht besser wie andere. Doch Christus möchte uns zu besseren Menschen machen. Er möchte in uns seinen Charakter vervollkommnen. Was aber sein Volk, was seine prophetische Endzeitbewegung von den anderen unterscheidet, ist einfach der Geist. Das ist der Unterschied. Der Geist unterscheidet sein Volk von den anderen. Die STA ist die von Gott berufene prophetische Endzeitbewegung Laodicea. Wir haben diesen letzten großen Auftrag erhalten, einer verlorenen Menschheit, die sich in absoluter Finsternis befindet, Licht zu bringen. Nach uns gibt es keine Gemeinde mehr. Wir stehen an der Schwelle der Wiederkunft Jesu. In Kürze wird das Kapitel Sünde ein für alle Mal beendet sein. 1798 wurde der Papst gefangen genommen. Rom war entmachtet. Wir kennen diese Prophezeiung mit den 1260 Jahren. Niemand brauchte mehr Angst zu haben. Jetzt konnte jeder seinen Glauben frei ausleben. Denn Rom hatte Glaubens- und Gewissensfreiheit komplett eingeschränkt und verboten. Es gab keine Glaubens- und Gewissensfreiheit unter Rom. Jetzt wurde der Papst gefangen genommen, es war vorbei. Jeder war frei zu glauben. Was passierte jetzt ab 1798? Es gab einen geistlichen Aufbruch. Aufatmen war angesagt. Viele, die sich versteckt hielten, konnten jetzt endlich offen und frei ihren Glauben leben. Und so wurde begonnen, dass der geistliche Tempel wieder aufgebaut wurde. Was Rom, worüber Rom seine Hände hielt, über 1000 Jahre lang, war jetzt wieder am Keimen, konnte wirklich wachsen. Der Tempel wurde wieder gebaut. Der Tempel, der so lange zerstört war. Bis 1844. Und von da an begann die prophetische Bewegung ins Rollen zu kommen. Und jetzt finden wir eine interessante Parallele. Von 1798 bis 1844, in dieser Zeit wurde der Tempel wieder aufgebaut. Wie viele Jahre haben wir da? 1798 bis 1844. Genau 46 Jahre. Es gibt in der Bibel nichts, also es gibt keinen einzigen Vers, kein Wort und kein Komma, was Gott durch Zufall hat entstehen lassen. Das hat alles, alles seinen Sinn und seinen Zweck. Und in Johannes 2 hat Jesus ein Gespräch mit den Pharisäern. Das war bei der Austreibung im Tempel, wo sie verkauft hatten an dem Tag ihre Opfer. Da hat Jesus ein Gespräch mit den Pharisäern und dann sagt er ihnen, ich werde diesen Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wisst ihr, was die Pharisäer da sagen? Du willst diesen Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen, wodurch unsere Väter 46 Jahre lang gebraucht haben, um ihn aufzubauen. Es gibt keine Zufälle in der Bibel. Wir werden so viele Dinge finden, wo der Herr immer eine Parallele findet. Immer eine Parallele von damals zu heute zieht. Immer. Es gibt immer eine Verknüpfung. Und ich finde diesen Abschnitt sehr interessant. Darüber kann man eine ganze Predigt machen, aber hier kürzen wir und gehen weiter. Wir haben eine gewaltige Verantwortung gegenüber der Welt. Wir sind Träger des Lichts und der Wahrheit. Sollten wir das Licht unter einen Scheffel stecken und verstecken? Nein, hinaustragen sollen. Das ist unsere einzige Existenzberechtigung. Und ich rede nicht von der Existenzberechtigung als Mensch. Jeder Mensch ist existenzberechtigt, weil er von Gott geliebt ist. Unsere Existenzberechtigung als Siebenten-Tags-Adventisten, das ist ein Unterschied, besteht einzig und allein darin, die Botschaft von der Wiederkunft zu verkündigen. Dazu hat Gott sein Volk ins Leben gerufen, mehr nicht. Die Menschen zu warnen, damit sie Christus wieder annehmen. Denn die Welt ist umhüllt von Finsternis. Doch wie kann ich das tun mit Vollmacht und mit voller Überzeugung, wenn ich vielleicht selbst noch nicht ergriffen bin davon? Und wir sprechen hier von Erweckung und Reformation. Ich muss Erweckung und Reformation in meinem Leben erlebt haben, damit ich ergriffen bin davon. Doch solange wir nur über Erweckung und Reformation sprechen, wird es keine geben. Unsere Bereitschaft, alles dafür zu geben und zu tun, ist eine Grundvoraussetzung, um das in uns selbst zu erleben, Erweckung und Reformation. Sollten wir jetzt in diesen letzten Tagen der Weltgeschichte uns noch an irdische Dinge klammern? Das brauchen wir nicht. Vielleicht schaust du dir heute die evangelische Kirche an und schüttelst nur noch den Kopf mit den Worten, Luther würde sich im Grabe umdrehen. Ja, Luther würde sich im Grabe umdrehen. Aber was würde er tun, wenn er die Siebenten-Tags-Adventisten heute zumindest in Westeuropa in diesem schlafenden Zustand sehen würde? Es gibt auch unter den Adventisten die anderen, die übrigen. Und der Herr arbeitet mit denen, die ihm sein Herz gegeben haben. Kann es sein, dass wir die Botschaft Jesu vielleicht noch nicht in seinem vollen Umfang begriffen haben? Kann es sein, dass wir tatsächlich meinen, wir seien reich und bedürfen nichts, obwohl wir in Wirklichkeit arm sind, jämmerlich, blind und bloß, so wie es Johannes in Offenbarung beschreibt, Laodicea? Kann es sein, dass wir der Welt so viel Einlass in die Gemeinden gewährt haben, dass wir selbst nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden können in manchen Dingen? Der eine oder andere mag vielleicht jetzt schmunzeln, doch ich meine es wirklich ernst, absolut ernst. Wie kann es sein, dass weltliche Musik in den Gemeinden akzeptiert wird? Wie kann es sein, dass wir der Ökumene angehören wollen, wo doch Gott sagt, geht aus ihr mein Volk. Wir sagen, wir gehen rein, Gott sagt, geht raus. Was machen wir jetzt? Was haben wir zu tun mit Babylon, mit den gefallenen Kirchen? Das Einzige ist, die Menschen dort herauszurufen, die Wahrheit zu erkennen. Und wir wollen da rein. Gehen mal rein zu ihnen. Schön dort Gemeinschaft zu pflegen. Nein. Wir sollen die Menschen rausrufen und nicht da reingehen. Ja, der Zeitgeist hat uns überrollt. In manchen Dingen. Vollständig überfahren. Wir haben kapituliert. Oder etwa nicht. Selig ist, wer meine Worte hört und bewahrt. Lasst uns nicht mitziehen mit der Welt. Keinen einzigen Schritt. Ellen White schreibt in Christus ist Sieger, Seite 362, als Gemeinde verstehen wir diese große Auseinandersetzung nicht so, wie wir sie verstehen sollten. Den Konflikt zwischen unsichtbaren Werkzeugen, zwischen den treuen und den untreuen Engeln. Böse Engel sind ständig am Wirken und planen ihre Angriffsstrategie, kontrollieren als Befehlshaber die Könige, die Herrscher und die menschlichen Kräfte, die Gott untreu geworden sind. Und auf Seite 360 schreibt sie, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Da zitiert sie Paulus. Aber es gibt einen Punkt, an dem es unmöglich wird. Einheit und Harmonie zu bewahren, ohne seine Grundsätze zu opfern. Und dann bringt sie einen ganz harten Satz. Dann wird die Trennung zur absoluten Pflicht. Sind wir Siebenten-Tags-Adventisten auch weichgespült und der Welt angepasst? Muss sich das Evangelium nach der Welt richten oder ist es nicht vielmehr umgekehrt? Hat nicht der Herr eine Botschaft für die Welt oder haben wir eine Botschaft für den Herrn? Und er hat sich an uns zu orientieren. Wir befinden uns in einer großen Identitätskrise. Viele Adventisten wissen gar nicht mehr, warum sie Adventisten sind. Der große Kampf geht ins Finale. Wenn wir Christus nicht anflehen, uns die Augen zu öffnen, damit wir sehend werden, dann haben wir ein echtes Problem. Das Laodicea-Problem. Auch in unseren Kreisen wirkt Satan. Warum? Satan hasst die Wahrheit und er sieht, die Wahrheit wird verkündigt. Deswegen geht er dagegen vor. Die kostbaren biblischen Wahrheiten werden immer mehr und mehr in Frage gestellt. Neulich las ich einen Satz auf Facebook, leider, von einem Adventisten, der schrieb, wir müssen endlich erwachsen werden und uns von Tante Ellen verabschieden. Das ist grausam, das ist furchtbar. Es geht ja nicht um Ellen White. Wer hat sie denn berufen? Hat sie sich selbst berufen? Es geht doch gar nicht um sie. Es geht darum, was hat Gott für einen Auftrag, was hat Gott für eine Botschaft an uns? Und Gott hat sie berufen, um uns eine Botschaft zu übermitteln durch sie. War es vielleicht Gott langweilig, als er sie berief? Nur so, jetzt habe ich schon so lange keinen Propheten gehabt, jetzt machen wir wieder was. Sonst wird es langweilig. Manchmal denke ich mir, wir werden so naiv und primitiv in unserer Art und Weise und erkennen eigentlich Gott gar nicht mehr hinter dem Ganzen. Wir bleiben stehen bei Ellen White, wir bleiben stehen bei dem Verkündiger, wir bleiben stehen bei dem Evangelisten, wir bleiben stehen bei dem Reformatoren und gucken uns den an. Das ist nicht in Ordnung, was der gemacht hat. Und der hat schon ein paar gute Sachen, aber der hat auch ein paar schlechte Sachen. Wir fangen gar nicht mehr an zu überlegen. Der hat sich doch nicht selbst berufen. Martin Luther hat sich nicht selbst berufen. Jan Hus, Zwingli, Calvin, Hieronymus. Keiner hat sich selbst berufen. Das war ein Werk des Herrn. Ich glaube, manchmal bleiben wir einfach auf dieser Ebene stehen. Und dann können wir anfangen, alles auseinander zu pflücken. Es gab auch das Argument, Ellen White hat ja jetzt vor gut 150 Jahren gelebt, also viele Dinge sind nicht mehr gültig heute. Sie hat ja Dinge für ihre Zeit damals gesagt und wir können eigentlich so ziemlich vieles über Bord werfen. Ja, dann habe ich eine Frage. Wenn Ellen White vor 150 Jahren gelebt hat und viele Dinge heute nicht mehr gültig sind, wie viel ist denn da noch gültig? Das sind ja 1500, 2000, 3000 Jahre. Also wenn Ellen White keine Gültigkeit mehr hat, dann hat das ja erst recht keine mehr. Ist ja viel älter, was gilt denn da noch heute für uns? Das ist einfach primitiv so zu denken. Vor wie vielen Jahren lebte Hesekiel? Vor wie vielen Jahren lebte Mose oder Noah? Wann lebte Elia und David? Das sind weit mehr als 150 Jahre. Und sie haben ihre Gültigkeit bis in alle Ewigkeit. Denn es ist das Wort Gottes. Lux lucet in tenebris. Ihr Lieben, Satan will die Schrift und den Geist der Weissagung, alles was Wahrheit ist, vernichten. Das hat er schon immer gewollt. Und das will er heute genauso wie damals. Die Menschen schön in der Finsternis lassen oder sie dahin führen. Haben wir nicht eine klare Warnung von Jesus, als er über die Endzeit spricht? Lasst euch nicht verführen. Matthäus 24 fragen die Jünger ihn, Herr, was wird das Zeichen sein deines Kommens? Da fängt Jesus an mit, womit fängt er an? Es werden kommen, Erdbeben, Hungersnöte, Kriege. Fängt er damit an? Nein, ohne jetzt die Bibeln aufzuschlagen. Womit fängt Jesus an? Das Erste, was er sagt, lasst euch nicht verführen. Und dann wiederholt er das im Kapitel 24 noch viermal. Lasst euch nicht verführen. Das ist sein Hauptanliegen. Das zerreißt ihm das Herz. Ellen White spricht von dem großen Omega-Abfall kurz vor der Wiederkunft Jesu. Die Gemeinde wird gewaltig durchgeschüttelt. Viele werden Fabeln und Märchen folgen anstatt der Wahrheit, weil sie die Liebe zur Wahrheit in ihrem Leben nicht angenommen haben. Wenn wir diesen kostbaren Schatz, die Wahrheit, immer wieder ablehnen, wisst ihr, was Gott dann tun wird? In 2. Thessalonicher gibt er uns die Antwort. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Weiter Thessalonicher 2, 9 bis 11. Und da sagt Paulus, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Dann hast du keine Chance mehr. Jesus klopft an unsere Herzenstür. Immer wieder und immer wieder. Er möchte uns den kostbaren Schatz seines Wortes nahe bringen. Und es liegt an uns, ob wir die Decke über uns ziehen und sagen, mach sofort wieder aus das Licht, oder ob wir unseren Augen eine Chance geben, sich an dieses Licht zu gewöhnen. Denn wie ich eben schon erwähnt hatte, Wahrheit ist manchmal schmerzhaft, wenn dir dein Arzt sagt, sie können ab heute keinen Fußball mehr spielen. Aber es wirkt heilend und befreiend, wie es Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir diese Wahrheit immer wieder und wieder ablehnen, dann wird das passieren, was Paulus sagt, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Und dann ist irgendwann mal deine persönliche Gnadenzeit beendet. Es ist ernst. Das Werk steht kurz vor seinem Abschluss. Lux lucet in tenebris. Wie viele Bibeln hatten die Waldenser zur Verfügung? Die Waldenser haben die Bibeln abgeschrieben von Hand und haben sie so unters Volk gebracht. Sie hielten sie versteckt unter ihren Mänteln, denn wurden sie damit erwischt, drohte ihnen der Tod. Welche Mittel hatten sie damals, standen ihnen zur Verfügung für das Evangelium, um es zu verbreiten? Hatten sie Radio, Fernsehen, Internet? Nein. Fußmärsche. Keine Fahrzeuge, keine Flugzeuge, nichts. Kann es sein, dass Wohlstand in Gottes Augen vielleicht doch nicht immer der Segen ist, den Gott sich eigentlich für uns erhofft hatte? Wie viele Bibeln stehen uns heute zur Verfügung? Es gibt Bibeln, die kosten nur 1 Euro. Also kannst du 100 Bibeln kaufen, ohne Probleme. Und sie stehen auch nicht auf dem Index von der katholischen Kirche oder von irgendeinem Staat oder so. Hier bei uns haben wir Freiheit. Also wir haben, oder das Evangelium zu verkündigen, wir müssen nicht zu Fuß gehen, zig Kilometer Märsche hinter uns bringen. Wir haben Internet, Radio, Fernsehen, wir haben Autos, wir können das Evangelium mit einer Leichtigkeit verbreiten. Das heißt, unsere Möglichkeiten sind um das Tausendfache größer, als es damals bei den Waldensern der Fall war. Aber jetzt haben wir ein Problem. Unser Eifer und Einsatz, ist der auch um ein Tausendfaches größer? Das ist umgekehrt. Unsere Möglichkeiten sind ein Tausendfaches größer. Aber der Eifer und der Einsatz war bei den Waldensern um ein Tausendfaches größer. Da können wir uns nicht nur ein Scheibchen, da können wir uns so eine Scheibe abschneiden. Wir können mit unseren Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben, die Welt in Kürze erreichen und die kostbaren Wahrheiten hineinbringen in diese Welt. Doch wir tun so, als hätten wir noch ewig Zeit, nicht wahr? Laodicea, wach auf. Unsere einzige Chance auf Rettung. Die Augensalbe für Laodicea, sehend werden. Sonst ist alles verloren. Werfen wir einen kurzen Blick auf die 7 Gemeinden und dazu hätte ich eine Frage. Zu welchen Gemeinden sagt Jesus, wer überwindet? Wir haben 7 Gemeinden. Zu wie vielen sagt er, wer überwindet? Ihr müsstet jetzt 2 ganze Kapitel lesen, um das... Bitte? Zu Sardes? Noch eine Meinung? Zu allen? Ja, zu allen. Es gab keine Gemeinde und es wird auch keine Gemeinde geben, die sich mal ausruhen kann. Puh, jetzt haben wir es geschafft. Erst wenn Jesus wiederkommt, dann können wir uns ausruhen für immer und ewig. Doch vorher gilt allgemein, wer überwindet. Und Überwindung setzt immer einen Kampf voraus. Paulus spricht von diesem geistlichen Kampf. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit den Mächten und Gewalten der Finsternis. Und Paulus sagt, der Glaube ist ein Kampf, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Es gibt keine Sekunde in unserem Leben, wo wir uns ausruhen können. Denn Satan ist immer dabei. Er sucht diejenigen ganz gezielt, die sich ausruhen wollen. Und mit denen hat er leichtes Spiel. Glaube ist ein Kampf, bis Jesus wiederkommt. Doch dieser Kampf, dieser Sieg ist schon in unserer Tasche, wenn Christus in unserem Herzen ist. Mehr nicht. Wenn Gott nur einmal den Vorhang hinter uns aufmachen würde, dass er uns mal für eine Minute einen Blick hinter die Kulissen gewähren würde, wie dieser Kampf aussieht, was da stattfindet, der Kampf, der um unsere Seelen tobt. Christus zieht an uns und Satan zieht an uns. Jeder möchte uns haben. Satan möchte uns ins Verderben reißen. Christus möchte uns Leben geben. Wenn wir nur einen Augenblick für eine Minute hinter diesen Vorhang schauen könnten, ich glaube, dann würden wir gemeinsam mit Daniel sagen, es blieb aber keine Kraft mehr in mir, jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Wir wären fertig, wenn wir nur einen Augenblick schauen könnten, was da wirklich hinter den Kulissen passiert. Aber Gott sei Dank sehen wir es ja nicht und können uns getrost zurücklehnen. Nicht wahr? Oder doch nicht? Lux lucet in tenebris. Nicht, dass wir kein Licht hätten. Die Frage ist, was tun wir mit dem Licht, was wir haben? Welch kostbares Gut. Können wir dieses Erbe in seinem wahren Wert auch nur ansatzweise begreifen und schätzen? Es ist ein unglaubliches Privileg, zu Gottes Volk zu gehören. Lasst uns die Fehler Israels nicht wiederholen. Paulus warnt eindringlich davor. Sie hatten großes Licht, aber sie wussten es oft nicht zu schätzen. Und Paulus sagt, Leute, schaut auf Israel und dann macht das nicht. Darum ließ der Herr sie in die Irre gehen. Und schlussendlich wurden sie immer wieder Knechte von heidnischen Königen, bis sie begriffen, welches Vorrecht sie einst besaßen und dann den Herrn wieder um Vergebung anflehten. Lasst uns unsere Häupter erheben. Christus kommt. Nehmen wir unsere Fackeln des Lichts. Lassen wir sie leuchten in der Welt. Denn große Finsternis ist bedeckt diese Erde. Der Vater der Lüge und Meister der Verführung hat zum letzten großen Schlag ausgeholt. Christus fragt heute dich und mich, ob wir bereit sind, in dieser letzten großen Schlacht dabei zu sein. Mit ihm, an seiner Seite. Auch wenn das Böse in der Überzahl ist, oder zu siegen scheint, so wird die Herrlichkeit des Herrn doch siegen. Auch wenn es den Anschein hat, dass das Gute, also die Wahrheit, zu Boden gedrückt wird, so wird sie sich doch als siegreich erweisen. Dafür lohnt es sich, zu leben und zu sterben. Lassen wir los von der Welt. Sie bietet am Ende nichts, außer ein kaltes, nasses Grab. Das ist das, was die Welt am Ende anbietet. Sie vergeht mit ihrer Lust, doch der Herr bleibt in Ewigkeit. Wo möchtest du dabei sein, wenn der große Kampf seinen Abschluss findet? Bei Christus oder in der Welt? Möge der Herr uns die Augen öffnen, damit wir die Fackeln der Wahrheit in die Hand nehmen und hinausgehen in die Finsternis, um dieses kostbare Licht leuchten zu lassen. Der Herr segne uns für dieses Werk. Amen.